Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mein Name ist Philipp Banse und ich berichte heute über Pannen beim Studienplatzvergabeportal hochschulstart.de, das nicht nur technische Probleme zu haben scheint.
Thomas Wagner hier aus Baden-Württemberg und mein Thema heute: die Universität Stuttgart und ihr Projekt des emissionsfreien Campus klimaneutral sein bis 2035.
Zwei Themen und zwei Autoren von heute haben wir damit schon mal kurz angespielt. Wir schauen zudem nach Schweden. Da läuft gerade ein großer Corona-Massentest an einer Uni, von dessen Ergebnissen viel abhängt für den ganzen Studienbetrieb im ganzen Land. Auch dazu gleich mehr. Hallo damit zu Campus und Karriere. Am Mikrofon ist Kate Malaike. Ein Studienstart in Corona-Zeiten, das heißt in diesen Wochen vor allem, sich auch mit Informationen auf dem Laufenden zu halten, welche Regelungen und so weiter es gibt für Lehrveranstaltungen etc. Allerdings wissen viele Studieninteressierte noch gar nicht, ob und wo sie überhaupt studieren können, denn beim zentralen Vergabeportal für Studienplätze bei hochschulstart.de gibt es Probleme. Wieder mal, muss man sagen. Das Portal war häufig offline und wird auch am Wochenende nicht erreichbar sein. Was ist denn da los? Fragen sich nicht nur die, die Klarheit über ihren Studienplatz wollen. Und Philipp Banse berichtet.
Michael Wicke aus Wismar ist 18 Jahre und möchte Politik studieren. Seine Bewerbung hat er bei hochschulstart.de eingereicht und seitdem schaut er dort regelmäßig rein, um kein Studienplatzangebot zu verpassen und sich vielleicht auch rechtzeitig auf Wohnungssuche machen zu können. Doch die Studienplatzvergabe auf hochschulstart.de war jetzt tagelang offline.
Zum ersten Mal gab es ja am 29.08. ein Problem oder Wartungsarbeiten. Aber selbst die sollten eigentlich von 10 bis 16 Uhr sein, dauerten bis spät in die Nacht. Und da hatte ich mir schon gedacht, Wartungsarbeiten werden es dann nicht sein.
In der Tat, die Software, die bei hochschulstart.de die Bewerbungen priorisiert, Angebote macht und Studienplätze vergibt, ist mit ein bisschen Wartung nicht zu retten. Das weiß auch Oliver Herrmann, Geschäftsführer von der Stiftung für Hochschulzulassung und damit verantwortlich für das Pannenportal hochschulstart.de.
Das ist nichts Neues. Die IT-Software, mit der wir arbeiten müssen, ist veraltet. Es gibt ein klares Gutachten, die sagt, dass die Software nicht mehr der Stand der Technik ist, dass diese Technik schwer wartbar ist und das Ende des Lebenszyklus erreicht ist.
Deswegen hat Herrmann bei den Bundesländern Millionen beantragt, um neue Software kaufen zu können. Die Kultusministerkonferenz teilt per E-Mail lediglich mit, den Ländern sei bekannt, dass das System überarbeitet werden muss. Sie hätten bereits, Zitat, dazu weitere Schritte veranlasst, Zitat Ende. Hochschulstartchef Herrmann sagt, die aktuellen Ausfälle hingen vor allem damit zusammen, dass das Bundesverfassungsgericht die Vergabe von Medizinstudienplätzen völlig umgekrempelt hat. Dafür musste unter hohem Zeitdruck an die alte Software neue Software rangeklöppelt werden. Die Vergabe der Studienplätze fürs Sommersemester habe damit einigermaßen funktioniert, sagt Herrmann. Fürs Sommersemester wurden allerdings lediglich 300.000 Plätze vergeben. Im Wintersemester sind es aber immer wesentlich mehr. Aktuell über 2,2 Millionen, siebenmal so viel wie im Sommer. Er habe gedacht, das System würde das aushalten, sagt der Chef von hochschulstart.de.
Aber Sie haben recht. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir jetzt feststellen müssen, dass wir von der Datenbank nicht das Know-how haben, um das völlig störungsfrei abwickeln zu können.
Am Wochenende werde das System noch einmal vom Netz gehen, dann solle es aber laufen. Bis jedoch eine neue Software entwickelt und installiert ist, können Jahre vergehen. Wird dieses veraltete System bis dahin jemals rund laufen?
Entschuldigung.
Das Lachen gehört zu Thorsten Preuß. Er hat 6 Jahre bei hochschulstart.de gearbeitet und leitet heute das Studierendensekretariat der Uni Köln.
Also im Grunde genommen erwarte ich nicht, dass es in den nächsten Jahren wirklich läuft, weil dazu müssten erstmal auch grundsätzlich strukturelle Entscheidungen getroffen werden, die auch die Organisationsform der gesamten Stiftung betreffen. Solange das nicht passiert und solange auch Teilbereiche der Stiftung nicht zusammenarbeiten, wird natürlich auch die Software nicht so nutzbar sein, dass Hochschulen und Bewerber was davon haben.
Preuß sagt, die Probleme der Plattform liegen daran, dass sich die beiden Geschäftsführer Oliver Herrmann und der für die IT verantwortliche Peter Pepper bekämpften.
Herr Herrmann versucht schon seit einem Jahr, Herrn Pepper aus der Stiftung rauszudrängen. Und Herr Pepper versucht dasselbe mit Herrn Herrmann.
Bei der Stiftung von Hochschulstaat hört sich das anders an. Die Geschäftsführer schätzten ihre Kompetenzen, heißt es in einer Mail. Die Aussage entbehre jeglicher Grundlage. In den sozialen Medien klagen darüber hinaus viele, dass sie von Hochschulstaat schlecht informiert würden über die Probleme. In der Tat hat Hochschulstaat.de keinen einzigen Social-Media-Account und werde in nächster Zeit auch keinen einrichten, sagt Geschäftsführer Herrmann. Dafür fehlten die Ressourcen. Studienplatzsuchende würden aber keine Probleme bekommen wegen irgendwelcher Fristen, versichert Hochschulstaat.de. Thorsten Preuß von der Uni Köln sieht dennoch rechtliche Probleme und verweist auf dieses Szenario. Während Hochschulstaat.de offline war, wurden weiter Studienplatzangebote berechnet und unterbreitet. Dabei dürfte es vorgekommen sein, dass ein Studienplatzbewerber ein Zulassungsangebot bekommen hat von einer Uni, die er auf mittlere Priorität gesetzt hatte, was er aber nicht sehen konnte, weil der Dienst ja offline war. Kurz darauf könnte das System dann ein weiteres Studienplatzangebot geliefert haben von einer Uni mit höherer Priorität des Suchenden. Daraufhin würde das vorige Angebot gelöscht werden. Das ist so vorgesehen, aber der Studienplatzsuchende hat dann ja mindestens ein Angebot nicht gesehen und konnte es also auch nicht wahrnehmen, sagt Thorsten Preuß von der Uni Köln.
Da ist definitiv noch keine Rechtssicherheit und da, denke ich, ist zumindest Potenzial auch für Studienplatzklagen bzw. für Einschreibklagen.
Und jetzt geht's bei uns nach Nordschweden.
Campus und Karriere. International.
An der Universität Umeå müssen Studierende und Hochschulangehörige gerade den Mund ordentlich weit aufmachen, denn an der Uni läuft der bisher größte Corona-Massentest. Weil die Infektionen auch bei jüngeren Leuten im Land ansteigen, will man über diese Testung erforschen, wie der Studienbetrieb in Schweden in Pandemiezeiten weiterlaufen kann. Dennoch läuft er mit Präsenz- und Abstandsregelungen. Carsten Schmiester berichtet.
Oda Hedin hat viele Monate zu Hause studiert. Denn in Schweden waren ja nur die Grundschulen bis zur 9. Klasse immer offen. Weiterführende Schulen und Unis dagegen seit dem Frühjahr geschlossen. Trotz des entspannteren schwedischen Weges durch die Corona-Krise. Aber seit dem Ende der Sommerferien ist Schluss mit Schließungen. Und zwar mit allen. Für Oda und in ihrem Fall gut 34.000 Kommilitonen heißt das, zurück in die Hörsäle und Seminarräume, auch in die Mensa und Sporthallen der Universität Umeå, ganz hoch im Norden des Landes, gute 600 Kilometer oder 7 Autostunden von der Hauptstadt Stockholm entfernt. Oda findet das nicht nur gut, denn auch in Schweden steigen die Corona-Infektionszahlen in einigen Gebieten und vor allem unter jüngeren Leuten leicht wieder an. Ich habe schon Angst, dass wir jetzt eine breitere Ansteckung bekommen. Bei so vielen Studenten ist es einfach schwierig, Abstand zu halten. Uni und Gesundheitsbehörde haben nun beschlossen, das Beste aus der Situation zu machen und die tatsächliche Corona-Infektionsgefahr zu erforschen. Ein ehrgeiziges Projekt. Seit Anfang der Woche läuft ein Massentest mit dem Ziel, mindestens 20.000 Studenten und Mitarbeiter zu erfassen. Die Fragestellung, inwieweit ist regulärer Präsenzbetrieb an der Uni wieder möglich? Bringt im Besonderen gemeinsamer Sport ein erhöhtes Infektionsrisiko? Auch wenn die Uni nicht Schwedens größte ist, das Projekt als solches ist es schon und es ist auch eine riesige logistische Herausforderung. Hilfe gibt es unter anderem sogar von der Armee. Philipp Backus ist Chef des Schutzzentrums der Streitkräfte. Er koordiniert die Abwicklung des Tests.
Wir haben 3 Zentren auf dem Campus. Außerdem gibt es ein paar mobile Einheiten, die zu denjenigen nach Hause fahren, die aufgrund von Krankheitssymptomen nicht selbst kommen können. Anders Johansson ist dankbar für diese Unterstützung, ohne die das Projekt nicht machbar wäre. Er ist Experte für Infektionskrankheiten an der Uni und stellte den Massentest im schwedischen Fernsehen vor. Wir arbeiten ja mit vielen zusammen, mit der Region Västerbotten, der Gesundheitsbehörde oder einem großen Labor in Stockholm. Nur so konnten wir die Durchführung der Tests in gerade mal 3 Wochen vorbereiten. Von wegen entspannter schwedischer Corona-Weg. So ganz entspannt ist er dann auch wieder nicht. Gerade jetzt, wo sich zeigen soll, ob es mit vergleichsweise wenig Einschränkungen im Alltag und vor allem Präsenzunterricht und Vorlesungen wieder wie vor dem Beginn der Pandemie weitergehen kann. Die Massentests in Umeå sollen da erste Daten liefern. Wir wollen herausfinden, ob es sicher ist, die Studenten wieder an die Uni zu holen. Das wird sich sehr schnell zeigen, weil wir 2-mal hintereinander testen. Natürlich sollen auch andere von unseren Erkenntnissen profitieren und schließlich hoffen wir, dass wir Ansteckungsketten brechen und die Infektionsrate in der Region senken können. Dabei ist der Massentest auf die Besonderheiten der Uni abgestimmt und wird, wie es aussieht, wohl ein Erfolg, zumindest was die Zahl der freiwilligen Teilnehmer angeht. Es haben viele gesagt, dass sie mitmachen wollen. Das ist wichtig, damit wir wissen, was passiert. In dieser Woche kommen die Studenten zurück. Nächste Woche, nach Ablauf der möglichen Ansteckungsphase, testen wir dann noch einmal. Und dann können wir sehen, ob es mehr, unverändert viele oder sogar weniger Infektionen gegeben hat. Natürlich hoffen Anders Johansson und alle Mitarbeiter und Studenten, dass der Massentest nicht nur gut geht, was die komplexen Abläufe und die Auswertung angeht, sondern eben auch mit Blick aufs Ergebnis. Bitte keine neue Infektionswelle, nicht bei uns, auch nicht anderswo. Entsprechend gespannt wird auf dieses Ergebnis gewartet, das nun so schnell wie möglich präsentiert und auch veröffentlicht werden soll. Alle Länder wollen wissen, wie man eine Gesellschaft wieder in Gang bringt. Das ist vielleicht woanders noch dringlicher als hier in Schweden, wo wir im Gegensatz zu den anderen ja nie ganz dicht gemacht haben.
Der Deutschlandfunk mit Campus und Karriere im Netz gibt's uns auch unter deutschlandfunk.de/campus. Bis 2035, so hat es sich die Uni Stuttgart vorgenommen, will sie ihren Campus komplett emissionsfrei gestalten. Und für diese ehrgeizigen Pläne müssen demnächst nicht nur Radfahrer ordentlich in die Pedalen treten, wie sich Thomas Wagner hat erklären lassen.
Ich wünsche mir auch, dass dieser Campus dann vorbildlich wird. Wir wollen, dass die Menschen mehr Fahrrad fahren. Zum einen, weil
und zwar auf dem Hochschulcampus, so der grüne baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann dieser Tage bei seinem Besuch genau dort, nämlich auf dem Campus Vaihingen der Universität Stuttgart. Der Anlass, die Eröffnung der ersten Regioradstation gleich vor dem Audimax. Zunächst 72 Fahrräder mit einem digitalen Schloss versehen stehen zum Ausleihen bereit. Für Studierende und Beschäftigte.
Dann meldet man sich an bei Regiorad Stuttgart und zahlt dann 3 Euro im Jahr und hat dann die Möglichkeit, jedes Mal, wenn man ein Fahrrad ausleiht, eine halbe Stunde kostenlos zu fahren und kann dann das Fahrrad an einer anderen Station hier auf dem Unicampus oder in der Stadt abgeben. Und in einer halben Stunde, da kommt man überall hier um den Campus. Und wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist, kann man da auch den Berg runter in die Stadt fahren.
Wo sich der 2. große Standort der Universität Stuttgart befindet, erklärt Philipp Buchholz, der ein ungewöhnliches Amt wahrnimmt.
Ich bin der Mobilitätsreferent der Studierendenvertretung.
Und als solcher denkt er gemeinsam mit der Unileitung über innovative Mobilitätslösungen nach. Die neue Regioradstation gehört dazu und sie ist ein kleiner Baustein auf dem Weg zu einem großen Ziel, nämlich
klimaneutral zu sein. Nicht nur in der Mobilität, sondern auch in den Gebäuden. Keine CO2-Emissionen.
So Unirektor Professor Wolfram Ressel. Allerdings, bis der Stuttgarter Unicampus komplett CO2-emissionsfrei sein wird, dauert es noch ein Weilchen, nämlich nach derzeitiger Planung bis zum Jahr 2035. Mobilitätsprojekte spielen auf dem Weg dorthin eine wichtige Rolle, manchmal auch futuristisch anmutende Mobilitätsprojekte. Beispiel die geplanten Campus-Shuttlebusse.
Also das werden autonom fahrende Busse sein und es werden elektrisch angetriebene Busse sein. Das heißt also auch klimaneutral. Wir haben vor, in unseren zwei Ringstraßen, die wir haben, ein Netz aufzuziehen, wo sie sozusagen im Takt fahren und zu Zeiten, wo also weniger Betrieb hier ist, auch on demand.
Die als Zukunftsmodell geplanten Campusbusse sind das eine, die speziellen, derzeit in der Entwicklung stehenden E-Roller für Studierende das andere.
Auch hier ein elektrisch angetriebener Scooter, den es ja schon gibt, aber der Kernpunkt an dem ist, dass er autonom wieder zurückfahrt an seinen Standort. Sprich, sie steigen in der S-Bahn aus, nehmen einen E-Scooter, fahren mit denen von mir aus zu den Sportstätten bei uns und dann steigen sie ab, der dreht um und fährt selbstständig alleine wieder zur S-Bahn-Station zurück, geht dort an die Ladestation und lädt sich wieder auf.
Neben solchen zukunftsweisenden Projekten, wie Mobilität auf dem Campus neu organisiert werden kann, spielt natürlich auch die Umgestaltung der Gebäude eine große Rolle. Neue Formen der Wärmedämmung, neue Formen der Heizung, Innenhörsäle, Außenflächendecken, Solarmodule. Hier steht die Uni Stuttgart noch ziemlich am Anfang. Etwa eine 500 Millionen Euro sollen auf dem Campus investiert werden, um bis in 15 Jahren CO2-neutral zu werden. Immerhin bekam die Uni bereits jetzt den ersten Preis im Wettbewerb emissionsfreier Campus, gemeinsam ausgelobt vom baden-württembergischen Verkehrs- und vom Wissenschaftsministerium. Doch es müssen ja nicht gleich fahrerlose E-Roller und Shuttlebusse sein. Ganz allgemein bieten Hochschulen nach Ansicht von Verkehrsminister Winfried Herrmann große Potenziale zur Schadstoffreduzierung.
Wir haben an den Hochschulen noch viel zu viele kostenfreie Parkplätze, auch für Professoren, die viel verdienen. Wir werden systematisch alle Hochschulen mit einem Parkraummanagement versehen. Wer unbedingt mit dem Auto kommen muss oder will, der muss dann auch dafür bezahlen, wenn er es abstellt.
Wenn allerdings an einer Uni zukunftsträchtige und schadstoffarme Mobilitätskonzepte erprobt werden, dient das nicht nur der unmittelbaren Emissionsreduzierung. Vielmehr verbindet sich damit aus Sicht von Rektor Wolfram Ressel auch die Motivation für die Forscherinnen und Forscher, solche Konzepte und Technologien zu entwickeln. Technologien, die dann nicht nur auf dem Campus eingesetzt werden.
Ich glaube, wir müssen Vorbilder haben. Und eine Hochschule, die sich auch in der Forschung und Entwicklung mit diesen Themen befasst, kann ein solches Vorbild sein, als Muster für andere Kommunen, Städte oder einfach Stadtquartiere in der Größe, wie wir sie hier sind.
Thomas Wagner war das über die Pläne der Uni Stuttgart, in 15 Jahren ein klimaneutraler Campus zu sein und gerne mit Vorbildcharakter. Das sind hörenswerte Ziele, die sicher auch das Netzwerk N freuen werden. Dieses Netzwerk macht sich bundesweit seit vielen Jahren stark für den Klimawandel an deutschen Hochschulen und das N steht für Nachhaltigkeit. Anna Struth ist Vorstandsmitglied dieses Netzwerkes. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wie weit ist denn Hochschuldeutschland nach Ihrer Einschätzung in puncto Nachhaltigkeit? Also wird sich da generell inzwischen fit gemacht oder ist es doch eher eine einzelne Geschichte?
Also es gibt generell eine Tendenz zu mehr Nachhaltigkeit, aber an vielen Stellen gibt es noch sehr viel zu tun. Und das Projekt, wie wir es gerade eben gehört haben, ist dann doch noch ein Leuchtturmbeispiel, wo viele andere Hochschulen sich noch inspirieren lassen können. Es gibt generell schon viele Beispiele, was passiert. Zum Beispiel, dass es mehr vegane oder vegetarische Gerichte in den Mensen gibt oder teilweise auch in Lehrpläne Fächer integriert werden, die sich dem Thema und den Lösungen dazu widmen. Gleichzeitig gibt es noch viel Luft nach oben, wo man neue Projekte starten könnte und auch in die Fächer, die nicht klassisch mit Nachhaltigkeit verwoben sind, die Nachhaltigkeitsthemen noch mehr mit einzubinden.
Wo hapert es denn noch und warum hapert es?
Naja, Nachhaltigkeit ist relativ komplex. Es ist eben nicht nur das Ökologische, sondern auch das Soziale und wirtschaftliche Aspekte mit reinzubringen. Und auch Hochschulen sind komplexe Systeme, in denen es die Lehre gibt, den Betrieb, die Forschung, den Transfer und das Ganze dann gemeinsam umgestellt werden muss. Es gibt da viele verschiedene Hebel und oft ist der Willen, oft ist die Verbindung zwischen den verschiedenen Stellen noch nicht gewährleistet und auch der Anreiz, das zu schaffen.
Es sind aber doch ja auch bundesweit schon an einigen Hochschulen zum Beispiel Klimawandelbüros entstanden. Das haben wir vorhin auch gehört, oder Ansprechpartner. Das reicht also noch nicht.
Bisher gibt es das an manchen Hochschulen, aber noch nicht an allen Hochschulen. Und es wäre wünschenswert, wenn es das wirklich an allen Hochschulen gibt, sodass es klare AnsprechpartnerInnen gibt, die sich nicht ständig verändern und die auch langfristig Projekte angehen können und dabei Studierende unterstützen, ihre Projekte zu implementieren.
Was macht denn eine Hochschule tatsächlich so nachhaltig, wie Sie das sich denken, also welche Vision Sie haben? Was sind da wichtige Faktoren, kurz gesagt?
Die Hochschule muss generell ein Ort sein, in dem die Studierenden inspiriert werden und auf die Bildung für nachhaltige Entwicklung sie darauf vorbereitet, welche Probleme sie später lösen müssen und sich in den größeren Kontext sehen. Gleichzeitig ist da auch die Verantwortung in der Forschung, mehr zu Themen zu forschen, die mit Nachhaltigkeit und Transformationen zu tun haben und das nach außen zu kommunizieren. Aber ganz klar auch auf einer betrieblichen Ebene die Umstellung für mehr Nachhaltigkeit einzuleiten und die eigenen Ressourcenbeschaffungen zum Beispiel anzupassen, sodass man auch in einem physischen Raum ist, der inspirierend ist.
Mit Fridays for Future und Students for Future haben sich ja Schüler und Studierende besonders eingebracht und Veränderungen gefordert. Jetzt ist natürlich durch Corona alles so ein bisschen anders geworden. Wie werden denn die Ziele weiterverfolgt? Also wie können Sie es schaffen, mit Ihren Anliegen auch wieder auf die Agenda zu kommen?
Ein Stück weit sind wir noch auf der Agenda, zum Beispiel im Hochschulgesetz Novellierung in Berlin-Brandenburg, wo das Thema auch mit Druck weiter verfolgt wird, oder der Hochschulfinanzierungsvertrag, der in Baden-Württemberg im Frühjahr war und unter Corona ein bisschen untergegangen ist, wo auch Klimaziele drin verankert sind, die Hochschulen für sich setzen müssen. Und sonst ist es natürlich so, dass viele Initiativen, viele studentische Gruppen sehr aktiv sind, das Thema weiter voranzutreiben, Online-Veranstaltungen machen, mit der Öffentlichkeit versuchen, in Gespräche zu kommen und wir diese Initiativen dabei unterstützen.
Heute startet ja auch eine Fahrradprotesttour von Students for Future aus Köln nach Berlin. Ohne Kerosin nach Berlin heißt die Aktion. Das heißt also, da passiert weiter noch was. Aber würden Sie denn sagen, dass es immer noch so ist, dass die Hochschulen nur dann sich auf den Weg machen, wenn aus der Hochschulleitung auch entsprechende Signale kommen, also wenn quasi es von oberster Stelle gefordert und gefördert wird?
Ich glaube, es muss nicht die oberste Stelle sein, aber es müssen verschiedene Stellen an den Hochschulen sein, die sich da verändern müssen. Das ist bisher an vielen Hochschulen einzelne Personen, ProfessorInnen und dann oft eine sehr aktive Studentinnenschaft, die aktiv ist und Druck macht und viele von diesen Wandelprozessen wie die Nachhaltigkeitsbüros, die wir vorher angesprochen haben, entstehen eigentlich aus diesem Druck raus und von diesen Menschen her. Die Hochschulen verstecken sich oft hinter der Aussage, dass Wandel sehr langsam vorangeht und die Veränderungen langfristig geplant werden müssen. Jetzt haben wir eigentlich mit dem Corona-Beispiel auch gesehen, dass Veränderungen sehr, sehr schnell umgesetzt werden können in so einer Krise. Jetzt war das eine Situation, die nicht gewünscht war, nicht geplant war. Aber es zeigt auch, dass man jetzt die Chance ergreifen könnte und die Klimakrise ernst nehmen und den Lehrplan für mehr nachhaltige Entwicklung umgestalten könnte, mehr Gestaltungskompetenzen bei den Studierenden fördern und auch diese Problemstellung wirklich wahrnehmen und durchaus schnell reagieren.
Wie nachhaltig ist Hochschuldeutschland inzwischen geworden? Das waren Antworten von Anna Struth vom Netzwerk N, das sich bundesweit für einen Klimawandel an den Hochschulen stark macht. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Argumente statt Geschrei. Wie lernt man eigentlich Demokratie und welche Rollen haben dabei Schulen und Demokratiepädagogik? Diese wichtigen und komplexen Fragen sind morgen hier in unserer Samstagsausgabe von Campus und Karriere das Diskussionsthema. Jörg Biesler hat Gäste unter anderem aus Politik und Schule und Sie zu Hause können sich gerne einbringen. Wie lernt man Demokratie? Was sagen Sie dazu? Rufen Sie uns morgen an, entweder morgen dann eben auf der Hörerhotline oder auch schon heute, da läuft schon ein Anrufbeantworter unter der 00800 4464 4464. 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail morgen an campus@deutschlandfunk.de. Und damit ist für heute Schluss für Campus und Karriere. Morgen gibt's ja mehr. Gleich geht's weiter mit Nachrichten und Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Zuhören.